There is something that is inherently inhonest, not honest, with what is coming out of the White House versus what is coming out of the Senate versus what is coming out of, you know, think tanks like yours.
Diese Folge ist ein Experiment, wenn Sie so wollen. Wir haben uns vorgenommen, einen zentralen Vormittag in der Mitte des Forum Alpbachs 2025 wiederzugeben und Ihnen einen möglichst authentischen Eindruck der Stimmung vor Ort zu vermitteln. Natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit des Gesagten. Eingangs zu hören war Catherine Klüver-Ashbrook, eine kluge deutsche Politologin, die sich da gerade in Rage redet und Position bezieht gegen die Argumente von Niall Gardiner und der US-Regierung. Der Besuch von Gardiner hat dem Forum viel Kritik beschert. Darüber haben wir ja schon mehrfach in den ersten Folgen dieses Podcasts berichtet. Am Sonntagvormittag war er dann da und nahm auch wie geplant teil an der Wanderung zum Thema Navigating a Multi-Ordered World. Was dort genau passiert und gesagt wurde, hören Sie in dieser Folge.
Was in Alpbach wichtig ist.
Wir sind auf einem guten Weg.
Das Kongressjournal zum Hören in 5 Teilen. Dieser Presse-Podcast wird unterstützt von der Erste Group.
Aber lassen Sie uns doch von vorne beginnen. Wer ist Niall Gardiner überhaupt? Er ist gebürtiger Brite und er war in jungen Jahren Berater der konservativen britischen Premierministerin Margaret Thatcher. Somit hat es wohl auch eine gewisse Logik, dass er heute Direktor des sogenannten Margaret Thatcher Center for Freedom, der Heritage Foundation in Washington ist. Und er war kürzlich auch beim Alaska-Gipfel zwischen Trump und Putin dabei, wie er später erzählt hat. Am Sonntag freute er sich, in Alpbach zu sein, lobte die Bergkulisse und sagte gleich zu Beginn:
And I think this is one of the most important discussions taking place in Europe today.
Ja, und was ist jetzt die Heritage Foundation? Die gibt es eigentlich schon relativ lang. Sie wurde 1973 gegründet, ist eine rechtskonservative Denkfabrik, die als europafeindlich, klimawandelleugnend und auch demokratiefeindlich eingestuft wird. Größere Aufmerksamkeit hat sie seit 2023 bekommen, und zwar seit der Publikation des sogenannten Project 2025. Das ist ein detaillierter Fahrplan, wie Donald Trump und seine Administration nach seinem erneuten Wahlsieg ab Jänner 2025 die US-Verwaltung umstrukturieren soll, aber auch wie Europa destabilisiert werden soll. Vieles davon hat Trump in seinen ersten 7 Monaten der zweiten Amtszeit streng nach dem Playbook bereits angestoßen. Vor allem die jungen, engagierten StipendiatInnen haben ein Problem mit seiner Teilnahme. So wie die 28-jährige Katharina, die wir bei einem Protestvorbereitungstreffen befragt haben.
Ich war geschockt, als ich erfahren habe, dass die Heritage Foundation eingeladen ist. Wir sind hier auf einem Forum, was für demokratische Werte einsteht. Und ich bin der Meinung, dass solche Menschen nicht einen Ort Forum haben, einen Platz haben sollten.
Auch die Heinrich-Böll-Stiftung, die politische Stiftung der deutschen Grünen, hat am Wochenende noch einen Protestbrief verfasst. Und die Stipendiaten und TeilnehmerInnen verschickten am Sonntag ein Statement. Mit der Einladung der Heritage Foundation sei eine rote Linie überschritten worden. Es handle sich hier um eine antidemokratische Einrichtung, die sich für den Abbau des Rechtsstaats einsetze. Konkret schreiben sie: Das Forum steht an einem historischen Scheideweg und muss sich entscheiden, ob es den demokratischen Diskurs fördern oder aushöhlen will. Immerhin zollten einige der KritikerInnen dem EFA Respekt. Die Organisation habe sich nämlich am Freitag bei einem Fireside-Chat zum Thema 3 Stunden Zeit genommen, um die Diskussion zu führen. Man fühle sich also immerhin gehört, sehe die ganze Sache aber immer noch kritisch. Und es gibt auch andere Stimmen. Der 25-jährige Manuel hat uns gesagt:
Ich persönlich finde es gut, dass die Person eingeladen wurde. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wenn so eine Person eingeladen wird, dass der Kontext stimmt. Die Person wurde aus der Heritage Foundation sehr bewusst ausgewählt. Das ist nicht die extremste Person. Und die Person hat auch nichts mit dem Sturm am Kapitol zu tun oder mit ähnlichen Dingen, hat da keine direkte Verbindung dazu. Und mir wurde versichert, dass sowohl die Moderation als auch die Expertin, die da auch noch mitgeht bei dem einen Event, wo die Heritage Foundation vertreten ist, dass die sowohl inhaltlich als auch rhetorisch sehr, sehr gut sind, um dagegen zu halten. Und damit finde ich es dann grundsätzlich sogar positiv, dass man wirklich die Position von einem expliziten Gegner der Europäischen Union auch anhört, um auch zu lernen, wie man dagegen argumentieren kann und wie man dagegen halten kann rhetorisch.
Angesetzt war der Hike für Sonntag früh um 9 Uhr und tatsächlich haben sich da 130 Menschen beim Treffpunkt eingefunden. Deutlich mehr waren es übrigens bei der zeitgleich stattfindenden zweiten Wanderung mit den ExtremismusexpertInnen Julia Ebner und Peter Neumann, über die wir etwas später auch berichten werden. Unter den interessierten WanderInnen fanden sich übrigens auch der frühere steirische ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler ein, auch der SPÖ-nahe Anwalt Gabriel Lansky und Stefan Wallner war auch zu sehen, einst Generalsekretär der Caritas und dann der Grünen, heute Geschäftsführer des Bündnis für Gemeinnützigkeit. Das Interesse an dieser Veranstaltung war also sehr breit. Begrüßungsworte sprach der österreichische Diplomat Thomas Mayer-Harting, der auch gleich verraten hat, dass die Idee, Gardiner einzuladen, ein bisschen auf seinem Mist gewachsen sei, weil er es wichtig finde, andere Meinungen zu hören. Unter den ExpertInnen dieses Hikes waren auch noch drei andere Menschen dabei. Das waren Siddharth Chatterjee, er ist United Nations Resident Coordinator in China, der ehemalige Außenminister von Irland Eamon Gilmore und die eingangs kurz gehörte Catherine Klüver-Ashbrook, die derzeit Vizepräsidentin der Bertelsmann Stiftung ist. Thematisch ging es in der dreistündigen, buchstäblich bewegten Diskussion um das Verhältnis zwischen Europa und der USA, die Feinde Putin und China, später auch um die Einschränkung von Fördermitteln für US-Elite-Unis. Es war spürbar, dass der umstrittene Gast und die Position der USA das Panel dominierte. Zu Beginn ging es aber um einen der größten Kritikpunkte an der Heritage Foundation, nämlich ihre EU-Feindlichkeit. Siddharth Chatterjee sagte gleich zu Beginn, wenn uns etwas bis heute Hoffnung geben sollte, dann die Europäische Union als Friedensprojekt. Niall Gardiner machte in wenigen Sätzen klar, dass er das etwas anders sehe. Er verstieg sich sogar dazu zu behaupten, die Europäische Union sei, ganz anders als die USA, keine Demokratie.
The fundamental difference between the United States and the EU is the United States is a democracy. Of course you have a federal state system. That's completely different of course to Europe, where you have basically a supranational power in Brussels that no one has voted for. I mean, who's voted for Ursula von der Leyen? Has anyone here voted for Ursula von der Leyen to be EU
No one's voted. It's not a direct election.
Tens of millions of people voted for Donald Trump. Right, that's democracy.
Because you have a different.
That's a fundamental.
I'm sorry, Niall, but that's those are two different political systems, which both are so, democratic.
So if you're
Sie hören schon, da ging es dann sehr schnell zur Sache. Gardiner betonte mehrmals, die USA und Trump würden, anders als noch Joe Biden, die nationale Souveränität der einzelnen Staaten in Europa unterstützen und supranationale EU-Institutionen kritisch sehen. Und wenn Sie genau hinhören bei der nächsten Passage, erwähnt er in diesem Zusammenhang auch Österreich und den Wahlerfolg der FPÖ, ohne die Partei namentlich zu nennen. Da ist also ganz klar Anti-EU-Talk zu hören, wie man ihn von der Heritage Foundation eben auch erwartet.
I would say that the US approach right now is really to support a Europe of nation states. The United States is no longer backing the European project or a federal Europe. That's a big change from Joe Biden. Joe Biden actually in, I think it was 2009, 2010, he actually spoke before the European Parliament. And Joe Biden said that, you know, Brussels could claim to be the leader of the free world. Now, that's the kind of comment that would be viewed as completely heretical today in Washington. This is a very different approach by the United States. And the US is now supporting basically sovereignty and self-determination in Europe. And I think that's a very positive message to send. It also reflects the tremendous changes you're seeing right across Europe, including here in Austria as well. In fact, at the last general election here in Austria, a party with a significantly Eurosceptic message received the highest percentage of the vote. So that's a reflection of the changes that are taking place here in Europe. Of course, what happens within Europe is a matter for Europeans to decide. But the United States has a national interest actually in supporting national sovereignty in Europe. And so the US is no longer supporting the European project or federal Europe. I think that's a very big positive. I'd also add though, that at the same time, the United States is is very supportive of the Transatlantic Alliance. And US leadership, together with our European allies, is absolutely vital. We saw that actually just a few days ago in Washington, where President Trump welcomed many key European leaders to the White House. And that's a demonstration of the strength, actually, of the Transatlantic Alliance. And so the Transatlantic Alliance really is the beating heart of the free world today. It's absolutely vital, and it's something that the United States remains fully invested in.
Okay, I think there are a few points that probably the majority here would disagree with, including sure. me.
Da war jetzt übrigens mehrfach die Stimme von Moderatorin Anja Wähler-Schöck zu hören, die die Debatte gut dirigiert hat. Catherine Klüver-Ashbrook gab dann eine lange Antwort auf das erste Statement Gardiners und war schnell beim Project 2025, neuen autoritären Zügen in der US-Politik und dem Verhältnis der USA zu Russland, das auf der Hinterbühne vor allem wirtschaftlich getrieben sei.
And I think what we're seeing now, particularly in the acceleration over the last almost only 26 days, is a slip into not only authoritarianism in the United States, but we are one step further. And I think this is something that in the European context we're very unwilling yet to entertain, in part because our dependency relationship with the United States is what it is. The image that will stick with me most from the summit of the European leaders in the White House is in fact not them sitting around the table and doing, by the way, very smart diplomatic bidding for the Ukrainian president. I thought that was excellently done. They all brought up different points, very well orchestrated. From someone who ran a diplomacy project for 12 years, I thought that was an A-class lesson in how to do diplomacy. But the picture that will stick with me is them sitting on tiny chairs in front of the Oval Office, like school children. And this gets to Niall's point in the quote-unquote appreciation of this administration of what Europe should be. And in fact, many of you will have read Project 2025, and then on page 188 is the fact that that is an intentional plan of those who are the strategists and tacticians of this administration to not only support that as an ideational vision, but to in fact progress, advance, and accelerate the deconstruction of the European Union, which is indeed the biggest peace project. But remember how it got started. Remember the impetus of George Marshall standing on the steps at Harvard, saying how much the rebuilding of Europe would guarantee American security and American influence in the world. So what we're seeing right now is an America that isolates itself and that, in fact, and this gets to your point, Anya, is playing more with the logic of certain commercial interests. You'll remember that Vladimir Putin showed up with parts of a commercial delegation.
Ein Teilnehmer und Mitarbeiter der Europäischen Kommission wollte dann wissen, ob die USA schlicht kein Interesse an einer starken EU habe, weil sie somit zur Konkurrenz werde. Gardiner hielt auch hier mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg.
I don't think the United States fears EU at all in any way, actually. And the European Union is viewed increasingly in the US as in very steep decline. You've got huge problems here in the EU, right? You've got, I think, a declining overall European economy. You're being outcompeted across the world. You have a massive problem with mass migration into Europe. There are myriad problems facing the European Union.
Eamon Gilmore konnte sich da nicht mehr zurückhalten und antwortete.
I wanted to pick up on the point about the United States no longer supporting the European project or the project of European integration. And the preference of the United States and the current administration for supporting the nation states of Europe. I wouldn't for a moment offer comment on the constitutional arrangements of the United States. That is a matter for the United States. I think we need to respect each other. And it is disrespectful of the 27 nation states in Europe who have decided democratically to pool their sovereignty in certain areas of public affairs and to form a European Union. That is a matter for Europe. It is not, with respect, a matter for any United States administration. It is our sovereign right in Europe to determine what governance arrangements we have and how we engage with the rest of the world. And frankly, I think it smacks of arrogance to suggest that the United States in some way will determine or has a determining role in relation to how Europe runs itself.
Da war man also gerade richtig warm gelaufen, kam die Rede noch einmal auf Russland und Putin zu sprechen. Eine lange Diskussion begann, ob die USA dem Aggressor Russland überhaupt klar genug Grenzen setze. Neil Gardiner, ein eher kleingewachsener, schmächtiger Mann mit rotbraunen Haaren, der sehr oft betonte, wie superb die Diskussion sei, wie gut die Fragen seien, begann zuerst, eher unvermittelt, von China als dem kommunistischen Feind zu sprechen, den es zu bekämpfen gelte. Was ein wenig an die Politik der 80er und 90er Jahre erinnerte. Erst dann adressierte er das Russland-Thema, das aber überraschend klar.
We've got to stand up to the Russians. Europe has to be strong here. The United States has got to be strong. And this also goes back to your question. Sorry, I forget your name. Manuel, yes. And we've got to work together. And I do think that President Trump is 100% serious about ending the war in Ukraine. And let's not forget, this is a war of aggression by the Russians against Ukrainian people. They're responsible for it, 100%. Right? Now, if the Russians are not willing to negotiate an end to the war, then, as President Trump has said, we've got to apply very severe consequences, especially for the Russian economy. We've got to bring the Russian economy to its knees. And we need to sanction those countries that are actually doing business with Russia. That includes the likes of China, India, and also there are many European countries that do business with Russia as well. In fact, last year, EU members purchased $8.5 billion worth, euros worth, actually, of Russian LNG, actually. France, Germany, Spain, Italy. Let's end the funding of Russia's war machine here and cut off the funding for Putin. And to go back to your point, yeah, there is a small minority in the United States, as there are here in Europe as well, who for some reason think that Putin stands up for Western civilization. So Putin is the enemy, actually, of Western civilization. He does not represent in any way the values that the West believe in. He is somebody who is destroying those values. And so I would say that those who are supporting Putin, they're a small minority. And they are living in another parallel delusional universe. And we have to stand up to Putin. We've got to stand up to China as well. We've got to stand up to the Iranian regime also. It's an axis of evil. Russia, China, Iran. And we've got to win this war, actually, for the sake of the future of the free world.
Dieses Aufstehen gegen Putin, das Gardiner da einmahnte, vermisst man bei Trump ja bisweilen. Aber Gardiner kam dann auf die vielen ukrainischen Kinder zu sprechen, die vom russischen Regime entführt worden seien und wie wichtig es sei, dass First Lady Melania Trump dies auch in einem Brief an Putin angesprochen habe. Da platzte Catherine Klüver-Ashbrook der Kragen, denn Gardiners Aussagen würden keineswegs zu dem passen, wie die USA und Trump zuletzt agiert hätten. Und sie erwähnt hier öfter in der kommenden Passage den republikanischen US-Senator Lindsey Graham.
The President of the United States will not be unequivocally clear that the Russian Federation, I give you great credit for framing it this way, and thank you for doing so, that the Russian Federation is the aggressor here and can end the war on a dime. You have an American president who acknowledges that attacks will continue, or it's understandable that attacks will continue. That is absurd. You have, in Lindsey Graham, and I hear so much of what you're saying in Lindsey Graham's argumentation, I have great respect for the idea of leveraging a very hard sanctions hammer and pursuing that. The Americans have the capacity to do that. And yet Lindsey Graham refuses to bring a bipartisan, overwhelmingly Senate-endorsed bill to the floor. There is something else going on here, and these pieces do not add up. And if you read both versions of the Mar-a-Lago Accord idea, the idea that we would change the value of the dollar in order to accommodate a massive new market, which is not only implied but made clear to be the Russian Federation, to rehabilitate them into an international system after these egregious violations, including the horrific things that have been done. I'm a mother, as you can see, I'm getting very emotional about this, to Ukrainian children is beyond the pale. There is something that is inherently inhonest, not honest, with what is coming out of the White House versus what is coming out of the Senate versus what is coming out of, you know, think tanks like yours. There's so many incongruencies. It's hard for the Europeans to figure out the kind of map and attack, sorry, that's the wrong word, a framing that they're going to take here, because the incongruencies are what drives the American policy here. It is absolutely unclear what the American line actually is.
Thank you, Catherine.
Gegen Ende merkte man dann noch einmal, dass es auch beim Thema Nahost ganz unterschiedliche Sichtweisen gab. Eine Stipendiatin wollte von Neil Gardiner wissen, in welchen Punkten er die US-Regierung eigentlich kritisieren würde. Und sie wollte vor allem auf die Israel-Politik hinaus. Seine Antwort sorgte dann bei einigen TeilnehmerInnen für Empörung, wie sie jetzt gleich hören können.
I 100% support the US position on this, because we have to take on and really destroy the forces of evil. And Hamas represents evil on a massive level. And the October 7th attack on Israel was an act of incredible barbarism and savagery. And we have to respond to that. We have to send a message to terrorists that if they're going to carry out these kinds of actions, we are going to destroy them. Right? And Israel is fighting not only for the security of the Israeli people, but they're fighting on behalf of the entire free world. And this is why the United States, we're backing Israel 100%.
Eine substanzielle Kritik an Trump oder der Regierung war von Gardiner übrigens nicht zu hören. Im Gegenteil, man hatte den Eindruck, da passt kein Blatt zwischen die beiden.
No, I'm not critical of the US approach right now. I think it's the right approach for the United States to take, and it's not a popularity contest on the world stage. When you're the world superpower, you wield a lot of great power on the world stage. You have a U.S. administration that unequivocally advances what it sees as the U.S. national interest. I don't think there's anything wrong with that, and I think the world is a far better and safer place.
That was not the question.
I think the world is a far better and safer place when the United States leads on the world stage.
Sie hören hier auch immer wieder kleine Zwischenrufe. Man konnte auch hier und da jemanden heftig den Kopf schütteln sehen bei dieser Wanderung. Applaus hat hingegen der ehemalige irische Minister für Äußeres bekommen, Eamon Gilmore, und zwar für seinen Konter auf Gardiner in Sachen Israel-Gaza.
I served in governments in Ireland, which had to deal with terrorism. What is happening in Gaza and in Palestine is not how you defeat terrorism. I'm at the upper end of the age scale here. Never in my lifetime have I seen people desperately looking for food being killed as they reached it, children being allowed to starve with food available only a few kilometers away and it's not allowed to get in. This is shameful. This is a war crime. This is something, you talk about defeating terrorism, every single day you are generating the next generation of terrorists. This is not how you defeat terrorism.
Sie merken schon, das Thema wurde hier von der an sich guten Moderatorin Anja Wähler-Schöck vom Tagesspiegel sanft abgedreht, weil es eigentlich nicht Gegenstand des Hikes war. Generell muss man aber sagen, es ist schon aufgefallen, dass Gardiner etwas weniger Redezeit zugefallen ist als den anderen drei Experten. Vielleicht wirkt das aber auch nur so, weil seine Ansichten so sehr im Widerspruch zu denen der anderen standen. Oder man wollte von Seiten der Organisation doch versuchen, die Emotionen des Publikums nicht so hoch gehen zu lassen, um die ganze Sache nicht zu einer Eskalation zu bringen. Aber etwas mehr Widerspruch und Auseinandersetzung wäre meiner Meinung nach noch gegangen. Direkt nach der Wanderung bildeten sich dann interessierte Grüppchen rund um die Speaker und Speakerinnen zur Nachbesprechung des eben Erlebten. Ich habe mich zuerst gefragt, ob so ein alternatives Tagungsformat wie eine Wanderung der geeignete Rahmen für eine solche heikle Diskussion ist. Man verbringt ja doch mehr Zeit mit Gehen als mit dem Zuhören der PodiumsteilnehmerInnen. Die Akustik ist auch nicht immer perfekt. Dabei hat es doch einen klaren Vorteil. Es gibt nämlich 3 Stops bei dieser Wanderung, also 3 inhaltliche Diskussionsblöcke, und zwischen denen wird gegangen. Und da können dann die Teilnehmer das Gehörte gleich diskutieren. Das ist schon ein echter Benefit. So viel fürs Erste zum wohl umstrittensten Programmpunkt dieses Forumjahres. Zeitgleich fand ja, wie bereits erwähnt, noch eine Wanderung statt. Die trug den Titel, der ungewollt wieder wie eine Anspielung auf den Heritage Foundation Hike klang. Mainstreaming of Extremism. Where's the red line for democracy? Ja, da ist sie wieder, die rote Linie, die manche durch Gardiners Auftritt überschritten gesehen haben. Im Vorfeld hatten übrigens einige Stipendiaten überlegt, eine Protestaktion zu machen. Eine Gruppe wollte zum Beispiel komplett in Schwarz an diesem Hike teilnehmen und bei der ersten Wortmeldung von Gardiner die Oberbekleidung ausziehen und dann Botschaften auf ihren Körpern zeigen. Nichts davon ist passiert. Stattdessen haben sich viele KritikerInnen dazu entschieden, aus Protest eben beim zweiten, bei diesem Extremism-Hike mitzugehen. Und mit dabei war auch meine Kollegin Eva Wienreuther, um sich selbst ein Bild zu machen.
Ja, und tatsächlich war die Heritage Foundation auch dort Thema. Wenn auch anders als von den Stipendiaten geplant. Denn Vortragende Julia Ebner, bekannte Extremismusforscherin an der University of Oxford, hat es selbst angesprochen.
I want to ask briefly before I say something, but is someone here from the Heritage Foundation? I know there is a parallel hike and talk, but I do feel very much not limited in what I can say, but I am actually quite afraid of what is happening in the US. And I do have to say, even as a researcher and as someone affiliated with a think tank, I really have to watch what I say, partly because of the presence of the Heritage Foundation, because I know there will be a backlash otherwise.
Ich habe Julia Ebner nach dem Hike um ein Interview gebeten und mit ihr darüber gesprochen, wie sich die neue Stärke der Heritage Foundation auf ihre Arbeit auswirkt. Aber auch, warum die Regulierung von Social Media wenig damit zu tun hat, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Und was man von rechten Parteien auf Social Media lernen kann.
Frau Ebner, Sie haben vorher beim Hike gesagt, Sie müssen aufpassen, was Sie sagen. Wie wirkt sich denn die Heritage Foundation auf Ihre Arbeit aus?
Ich denke, ich bin damit nicht alleine. In der Wissenschaft und auch in NGOs und in Thinktanks merkt man mittlerweile die Stimmung, die aus den USA kommt, vor allem aus dem Trump-Umfeld. Gibt es enormen Druck. Es gibt auch schon klare Angriffe auf eben unterschiedliche Institutionen, egal ob das jetzt im Bildungssystem ist oder in der Wissenschaft. Auch wenn ich mit Kolleginnen aus der Wissenschaft spreche, gibt es da schon durchaus viele, die sich nicht mehr bestimmten Themen widmen wollen, vor allem wenn sie weiterhin mit den USA zu tun haben wollen oder weiterhin vielleicht sogar auch Auslandsaufenthalte in den USA planen, weil man, sobald man kritisch sich gegenüber der Trump-Regierung äußert oder auch zum Beispiel der Heritage Foundation, sich vieles auch verbauen kann, was die eigene Karriere betrifft und auch was die eigene Institution betrifft, muss man enorm vorsichtig sein, weil es sehr schnell einen Backlash gibt. Diese Einschüchterung ist natürlich ein klares Ziel auch, das aus diesen Trump-Kreisen herauskommt.
Kann man solche Menschen im Dialog überhaupt erreichen?
Im Dialog ist es enorm schwierig und vor allem in der aktuellen hochpolarisierten Debatte, denke ich, ist es extrem schwer möglich, in einen Dialog, in einen sinnvollen, konstruktiven Dialog einzusteigen. Ich bin absolut für Meinungs- und Redefreiheit und auch für Dialog, aber ich denke, es gibt trotz allem Limits. Und gerade wenn es um die Einschüchterung geht von eben Menschen, die eventuell nicht mehr sich trauen, zu bestimmten Themen zu äußern oder systematisch schon eingeschüchtert wurden von der US-Regierung. Das betrifft sowohl natürlich Menschen, die in den USA mit diesen Themen zu tun haben, aber mittlerweile auch Menschen, die in der EU diesen Themen nachgehen, zum Beispiel Tech-Regulierung, wo es wirklich Angriffe auf allen Ebenen gibt gegen EU, ob das jetzt Beamte sind oder Aktivistinnen, Aktivisten, Forscherinnen, die sich mit Tech-Regulierung beschäftigen. Es ist ein enormer Einschüchterungsprozess, der gerade auf allen Ebenen wirksam ist.
Sie sagen, Social Media gehört nicht verboten, aber streng reguliert. Was wären denn das für Maßnahmen?
Streng reguliert im Sinne der systemischen Risiken und auch der Transparenz, die wir brauchen. Also ich meine damit nicht, dass es notwendigerweise Entfernungen geben soll von Content, der nicht illegal ist. Also ich denke, illegaler Content sollte auf jeden Fall heruntergenommen werden. Das betrifft auch zum Beispiel Kinderpornografie, das betrifft Suizidforen, in denen wirklich Menschen zum Selbstmord angestachelt werden. Das betrifft natürlich terroristische Inhalte und radikalisierende Inhalte. Aber ich denke, wir müssen sehr vorsichtig sein, dass wir da nicht zu sehr in eine Zensur hineingeraten. Aber was viel wichtiger ist noch, sind die algorithmischen Risiken, die durch die großen Plattformen entstehen, nämlich dass Menschen immer weiter und vor allem auch junge Menschen immer weiter in radikale Echokammern geraten, dass immer der radikalste Inhalt und teilweise auch der unfassbar irgendwie verschwörungstheoretische Inhalte am meisten priorisiert werden von den Algorithmen. Das ist was, wo wir systematisch dagegen wirken sollten. Und gleichzeitig brauchen wir auch viel mehr Transparenz. Auch das ist eine Form der Regulierung, denke ich, die notwendig ist. Aber oft wird Regulierung, Tech-Regulierung so dargestellt, unter anderem auch aus dem Trump-Lager und von der Heritage Foundation, als wäre es im Gegenspruch zu oder im Widerstand zu Meinungs- und Redefreiheit. Und das ist aber, denke ich, de facto, es ist genau das Gegenteil davon, weil wir versuchen, eine faire und offene Online-Gesellschaft und ein offenes Forum, wo jeder sich äußern kann und seine Meinung preisgeben kann, ohne dabei eingeschüchtert zu werden.
Das wäre nämlich genau meine nächste Frage gewesen, dass eben Gegner von Regulierung immer sagen, ja, die Meinungsfreiheit ist damit schwer beeinträchtigt. Aber offenbar ist dem ja eigentlich genau umgekehrt so.
Aktuell wissen wir einfach nicht einmal, wie genau sich die Algorithmen verhalten, weil sie einfach komplette Blackbox-Mechanismen sind, die wir noch nicht ausreichend verstehen. Das heißt, es braucht die Forschung Zugang und wir brauchen mehr Transparenz, die von den Tech-Plattformen gefordert werden muss. Das ist auch was, womit sich der Digital Services Act sehr stark beschäftigt und in der EU. Und das ist aber den großen Tech-Plattformen ein Dorn im Auge. Und so auch der Trump, also dem Trump-Lager und den Ultralibertären. Sie spielen da oft gerade mit diesem Gedanken, wir müssen die Meinungs- und Redefreiheit schützen, verwenden das aber in Wirklichkeit eigentlich in einer komplett widersprüchlichen Art und Weise, weil man sieht auch die inhärenten Widersprüche zur Trump-Politik, wo dann trotz allem alle, die ihn kritisieren oder auf Social Media was Kritisches gepostet haben, auch mundtot gemacht werden bzw. eingeschüchtert werden. Und deswegen ist diese Meinungsfreiheitsdebatte eine, die komplett verzerrt ist, weil in Wirklichkeit gerade Tech-Regulierung, wenn sie richtig stattfindet, dazu führen sollte, dass es eben ein faires Spielfeld ist, in dem alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen in einer Gesellschaft gleichrangig priorisiert werden oder die Inhalte gleichmäßig beurteilt werden, ohne dass die extremistischen Stimmen eine höhere Lautstärke erreichen oder das, was Wut und Angst erzeugt, sofort in den Algorithmen, in die Trends gerät.
Wie kann man Social Media knacken? Also was können Parteien, gemäßigte Parteien von der AfD oder Trump und seinen Anhängern lernen?
Einerseits waren die Trump-Kampagnen und auch die AfD-Kampagnen und viele der rechtspopulistischen Kampagnen enorm schnell darin, sich die sozialen Medientechniken anzueignen, die sie in die Top-Trends befördern. Und sie waren da wirklich Early Adopters, haben sehr schnell gelernt, wie sie auch zum Beispiel auch auf TikTok eine Präsenz aufbauen, mit individuellen Influencern arbeiten, mit Inhalten, die schnell auch eine große Reichweite erreichen, auch weil sie sehr stark mit Angst, Wut und Emotionen arbeiten, auch wie Schock zum Beispiel, die basierend auf Studien sich viel schneller verbreiten oder wo sich Inhalte dann viel schneller verbreiten und viral gehen können. Jetzt ist die Frage, inwiefern wir uns genau dieselben Taktiken aneignen sollten, weil wir natürlich nicht mit diesen ganz extremen Emotionen arbeiten wollen. Aber es gibt auf jeden Fall auch viel Lernpotenzial, zum Beispiel wenn man sich die Präsenz in den Jugendkanälen anschaut, also gerade auch auf TikTok und auf Instagram, sind teilweise die Parteien der Mitte nicht so stark vertreten oder ihre Inhalte sind nicht so ansprechend für junge Menschen, weil sie visuell weniger interessant gestaltet sind, weil sie vielleicht länger sind. Es ist eine lange oder langsame Lernkurve, die hier stattfindet, aber die rechten und rechtspopulistischen Parteien waren den Parteien der Mitte schon sehr weit voraus, auch schon vor Jahren.
Und Sie machen es ja auch ein bisschen anders, oder? Also Sie schauen auch wirklich, dass es alles sehr individuell ist.
Genau. Es gibt auch den Trend, basierend auf Studien, dass wir mittlerweile unser Vertrauen viel mehr auf einzelnen Individuen aufbauen, als an Institutionen aufhängen. Also dass wir zum Beispiel individuellen Influencern mehr vertrauen oder eben individuellen Politikern, Politikerinnen. Das sieht man auch jetzt bei Trump und bei Trumps Kampagnen, dass es sehr stark diese Glorifizierung von einzelnen Individuen, Strongmen, gibt. Und auch bei den Kampagnen der AfD werden bestimmte Politikerinnen oder Politiker hier sehr stark in den Vordergrund gestellt. Und es wird diese Umverteilung eigentlich von Vertrauen in der Gesellschaft ausgenutzt. Und das findet nicht im gleichen Ausmaß statt in den Kampagnen von den Parteien der Mitte.
Aber auch andere Speaker beim Hike lieferten interessante Ansätze. Mit dabei waren etwa der ehemalige CDU-Chef Armin Laschet, der ehemalige schwedische Premier Carl Bildt und der deutsche Peter R. Neumann, Professor für Sicherheitspolitik am King's College in London. Er hat sich in seiner Rede auch auf sein aktuelles Buch bezogen. Das Sterben der Demokratie, der Plan der Rechtspopulisten in Europa und den USA. Es ist erst vor wenigen Tagen, am 12. August, erschienen.
The first point, which is also coming out very clearly in this book, is that it is a fundamental mistake to think about the rise of the right-wing populists in terms of fascism. And I'll tell you why it is a big mistake. When I say fascism to you, what do you think of? You think of marches through the Brandenburg Gate. You think about a seizing of power, as Armin Laschet described, which ends democracy overnight. That's what we think about when we think about fascism, because historically that's what fascism was about. But what we're actually seeing with the right-wing populists is something very different. And in this book, me and my co-author, we looked at different countries in which right-wing populists have actually already taken power. And none of these countries have turned into fascist dictatorships. But the danger in those countries was a different one. What happened in those countries was that institutions that are there to protect individual rights, that are also there to protect minorities, that are also there to control those in power, are systematically being weakened and being hollowed out.
Neumann erklärt es am Beispiel Ungarn. Wenn man heutzutage nach Ungarn blicke, gäbe es zwar noch die Grundpfeiler der Demokratie, wie Medien, ein Parlament etc., aber sie seien ausgehöhlt. Und das sei der eigentliche Plan der Rechtspopulisten.
They're not going to march through the Brandenburg Gate and end democracy overnight. You're not going to wake up tomorrow and suddenly democracy is over. No, it is actually a process that no one notices at any single point. And that makes it in some respects much more dangerous.
Einmal an der Macht würden sie nicht mehr loslassen.
In all the countries in which right-wing populists have gained power, typically they did not gain absolute majorities. In very few countries did they ever gain over 50%. Even Donald Trump, don't tell him, but even Donald Trump has twice failed to win an absolute majority of the voters. But once they get into power, they are systematically dismantling the system in order to make it more likely that once they are in power, they then get super majorities that allow them to do all sorts of nasty things, like dismantling the constitutional court, like changing the rules by which people get elected, etc., etc. That's why it's so important not to let them into power, because once they are in power, they are creating a situation in which it becomes in which the whole system becomes skewed towards them.
Seine Antwort: Wir müssen viel mehr Fokus auf Social Media legen, denn so wie jetzt kann es nicht weitergehen.
I dare to say that a lot of centrist parties haven't even tried to find them. They have gone about it in a very old school way. They have hired expensive advertising agencies, given them a lot of money, and they have come up with no result. No, the way the internet works, the way the social media works, is that it is grassroots. It is from the bottom up, and you have to find the people that already exist within your party, within your movement, that clearly are good at this, and I don't think we have come far enough.
ein letztes Mal möchte ich noch zurück zum anderen Hike kommen. Ich habe Catherine Klüver-Ashbrook nämlich danach gefragt, wie sie die Diskussion erlebt hat. Und das hat sie geantwortet.
Ich glaube, Niall ist anders als der Rest der Heritage Foundation. Im Übrigen ein klassischer Thatcherite, Anti-Europäer im föderalen Sinne. Ist aber natürlich nicht in dem Sinne mit diesen ganz starken autoritaristischen Wassern gewaschen, mit denen die Leitung der Heritage Foundation schon seit, die neue Leitung muss man sagen, jetzt seit einigen Jahren operiert. Niall ist viel länger da als die neue Führungsriege, wird sich da auch einige gefallen lassen haben. Aber die grundsätzlichen Punkte, die sind natürlich beunruhigend, weil man schon sehr klar sieht, wie über die Ellipse von Fakten oder die Verdrehung von Fakten neue Eindrücke und Realitäten geschaffen werden sollen, die der Faktenlage nicht entsprechen. Es entbehrt aller realistischer Interessenpolitik tatsächlich, wenn man Europa im Kern auseinandernehmen würde. Das steht auf Seite 188 des Project 2025, dass Amerika sich speziell auf identitäre Bewegungen in bestimmten Ländern fokussieren möchte, um eben dort, und das sehen wir jetzt auch in bestimmten Teilen der vermeintlichen Menschenrechtspolitik dieser Regierung, also dass sie faschistoide Elemente unterstützen wollen unter dem Deckmantel von Free Speech. Das sind ganz gefährliche Ansätze und die sind tatsächlich brechen mit 80 Jahren amerikanischer demokratischer Tradition. Und wenn man das nochmal hört, als sei das eine Redefinition von Souveränität, dann gilt es, diese Punkte eben auseinanderzuziehen, weil die in keiner Weise zusammenhängen.
Man weiß ja, er ist ein großer Kritiker von Ursula von der Leyen. Das hat er hier auch wieder betont. Also eigentlich stellt er sich hin und sagt, jetzt ist Europa schon keine Demokratie. Interessant, dass aber in den Papers und im Plan steht, man muss sie zerstören.
Ja, das ist natürlich von vornherein absurd, weil die Amerikaner wählen bei einer Präsidentschaftswahl ja auch nicht den Präsidenten, die wählen die Wahlmänner, die dann den Präsidenten wählen sollen. Und wir erinnern uns, dass vor dem Komplott und vor dem Aufstand des 6. Januars die Idee stand, falsche Wahlmänner nach Washington zu schicken. Also in der Tat ein Komplott gegen die eigene Demokratie zu streuen. Im Übrigen auch ausgedacht von Kernanalysten der Heritage Foundation. Und umgekehrt, wenn wir über eine Europawahl dann über das neue, oder so neu ist es nicht mehr, das Spitzenkandidatenprinzip sehr wohl wissen, wer schlussendlich an einer Wahl, die wir fürs Europäische Parlament, also wo wir dem Europäischen Parlament das Vertrauen entgegenbringen in der jeweiligen Parteifarbe, wie wir unsere Kreuze machen, die dann schlussendlich eine Kommission auf Herz und Nägel prüfen müssen, die eine Kommissionspräsidentin auf Herz und Nägel überprüfen müssen, dann ist das natürlich ein demokratischer Prozess. Und der ist im Übrigen sehr ähnlich wie der amerikanische Prozess. Also mit diesen falschen Vergleichen Urteile zu finden und zu bilden über Demokratiefestigkeit und Demokratiehaftigkeit steht auf einem anderen Blatt wie die Idee, dass man umgekehrt rechtsradikale, neonationalistische Verbindungen in bestimmten Ländern unter dem Deckmantel der Redefreiheit unterstützen sollte, wenn sie in der Tat antiverfassungsrechtlich handeln, was die meisten faschistoiden Parteien in Europa tun.
Letzte Frage. Es war dennoch für mich so, dass ich den Eindruck bekomme, die Audience, also die Stimmung der Audience und auch die Ausrichtung der Audience war klar. Es gab Kritik im Vorfeld, es waren drei Personen, die klar andere Haltungen hatten als er. Er kam, finde ich, im Verhältnis weniger zu Wort. Haben Sie das auch so gesehen oder ist das auch in Ordnung? Erstens und zweitens, was hat denn einer wie er davon, sich dann hierher zu stellen und sagen wir jetzt selber spitz gesagt, ausbuhen zu lassen oder auch so wie von Ihnen eigentlich die Fakten vorgelegt zu bekommen, wo er überall falsch liegt?
Also ich glaube, das Schöne war, es wurde in keiner Weise ausgebuht. Er hatte die Ruhe und die Plattform, die er haben wollte, um seine Argumente vorzutragen. Ich glaube, ganz wichtig, wir befinden uns in der Tat im täglichen Nahkampf um Ideen, Konzepte und Fakten. Das liegt daran, dass unsere gelebte Welt komplett durchsetzt worden ist über Desinformation. Das hat etwas mit dem Absterben traditioneller Medien zu tun, auch im Übrigen mit Medienbesitzerpolitik, auch mit großen großen Fragen des Medieneigentums, aber auf der anderen Seite natürlich viel soziale Medien und viel gesteuerte Desinformation aus Russland, aber jetzt im Übrigen auch zunehmend aus den USA. Und ich finde, da ist ein Austausch zu Ideen, zu Sichtweisen, aber auch dann immer wieder die Belegung von falschen Fakten absolut wichtig. Ob die dann aus dem Publikum oder von mir, ist mir dann egal. Aber ein Zusammenzug von Dingen, die nicht zusammengehören, um eine ideologische Ausrichtung zu unterstützen, das ist brandgefährlich, vor allen Dingen für solche, die nicht die Kapazitäten haben, das richtig einschätzen zu können.
Apropos Protest, im Hintergrund konnte man da am Ende Rufe hören. Da hat nämlich eine kleine pro-palästinensische Kundgebung vor dem Kongress begonnen, weshalb auch ein halbes Dutzend Polizeibeamte und Beamtinnen rund um das Forum positioniert waren. Ja, und was nimmt eigentlich der umstrittene Gast Neil Gardiner mit? Am Ende des Hikes hat er erzählt, was ihn am meisten verwundert hat, nämlich wie positiv die Europäer zu China stehen würden.
What's the most worrying for me here was some of the pro-China sentiment, which I do think is very, very dangerous for, it's dangerous for Europe. And this is an issue of concern for the United States, and it's something that I will be bringing back. It's something the US needs to address here in Europe. It's also something European leaders need to be addressing themselves, actually, because I don't think there is pro-China sentiment among many of Europe's leaders, actually. Yeah. But we're seeing it here today, and that's a concern for me, because China is the ally of, as you say, of Russia. It's helping to fund the Russian war machine, and the Chinese are prolonging the war in Ukraine.
Auch das hat dann übrigens wieder für Kopfschütteln gesorgt, weil die antidemokratische Haltung Chinas ja eigentlich unbestritten ist. Fast wirkte es so, als ob Gardiner hier thematisch ablenken wollte. Und zum Schluss habe ich noch einen Tipp in eigener Sache. Am kommenden Donnerstag lädt die Presse bereits zum 10. Mal zum Talk auf der Alm. Unter dem Titel Nicht nur fordern, sondern formen, Europa beginnt bei mir, reden wir mit unseren Gästen darüber, warum echte und rasche Veränderung nicht nur von oben kommen muss, sondern oft genau dort beginnt, wo wir selbst gestalten können, nämlich in unseren Unternehmen und Organisationen. Michael Köpritsch, der Leiter unseres Karriereressorts, diskutiert diesmal mit BMW Austria CEO Alexander Bamberger, mit Julia Brandl, Professorin an der Universität Innsbruck, mit Matthias Dank von AV List, mit Klaus von Moltke, dem Geschäftsführer von BMW Motoren in Steyr, und mit Oliver Suchotzki von EY Österreich. Los geht's am Donnerstag, den 28. August um 8.30 Uhr vor dem Kongresszentrum, und von dort geht es dann gemeinsam zur Zirmalm. Wer dabei sein will, schickt ein Mail an veranstaltungen@diepresse.com. Ja, und das war Ausgabe 3 unseres Kongressjournals am Montag, den 25. August. Eva Winreuter und Anna Wallner sagen Danke fürs Zuhören. Wenn Sie die ersten Folgen noch nicht gehört haben, dann sollten Sie das unbedingt nachholen. Die Links dazu finden Sie in den Shownotes dieser Ausgabe. Und wir entschuldigen uns auch für den kleinen technischen Upload-Fehler, der bis Sonntagmittag in der ersten Folge zu hören war. Jetzt sollte alles fehlerfrei abrufbar sein. Empfehlen Sie diesen Podcast weiter und machen Sie es gut. Sie hören uns, wenn Sie wollen, schon morgen wieder.
Was in Alpbach wichtig ist. Das Kongressjournal zum Hören in 5 Teilen.
Wir sind auf einem guten Weg.